Ich freue mich, ja, dass der Herr euch viel Gnade gegeben hat, aber ich freue mich über die vielen, die hier geholfen haben, weil ich weiß, was es heißt, so was zu stemmen, so einen Bau. Da habe ich mehr als viel Erfahrung, mehr als genug Erfahrung. Und so danke ich euch jetzt auch im Voraus, auch für das, was ihr noch investieren wollt. Weil zum Schluss wird es dann schwierig, man denkt, es läuft alles und es gibt noch so tausend Dinge, die man machen muss. Also herzlichen Glück und Segenswunsch für dieses Haus und auch für die ganze Gemeinde. Man glaubt es kaum, aber ich war im Mai zum letzten Mal bei euch und ich habe da was geredet, was hoffentlich dem einen oder anderen geholfen hat und da will ich heute weitermachen. Das Thema war, damals ist Kritik göttlich und ich will nun heute damit weitermachen, wie man frei wird von Kritik, auch von einer kritischen Haltung. Vater, und jetzt bitte ich dich, dass du selber mir die richtigen Worte ins Herz legst und aufs Herz legst. Denn du weißt, wo wir alle stehen und du willst durch dein Wort zu jedem Einzelnen heute Morgen sprechen. Herr, du hast mir auch gezeigt in einem Bild, Herr, dass da noch Wurzeln da sind, auch wo kritische Wurzeln da sind oder auch Wurzeln der Unvergebenheit. Und du möchtest die heute Morgen herausziehen, damit unser Herzensboden gut wird, sodass sehr gute Früchte entstehen, so wie wir sie hier sehen, auf diesem Tisch, Erntedanktisch. Ich danke dir dafür, dass du selber es machen wirst durch deinen Geist und ich bin dir so dankbar für all das, was du auch aus meinem Leben noch herausgezogen hast, was nicht so gut war für mich und für andere. Und so danke ich dir, dass du auch heute Morgen zu uns reden wirst und dein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird reichlich Frucht tragen. Dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Ja, wir hatten uns letztes Mal gefragt, warum sagen wir eigentlich etwas dem anderen? Was ist die Motivation, wenn ich mit jemand rede? Und je älter das ich werde, umso mehr weiß ich, dass es so wichtig ist, dass es dem anderen helfen sollte, wenn ich etwas sage. Baut es den anderen auf, wenn ich was sage, oder macht es ihn nieder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Da kommen Leute zu euch zu Besuch oder wir gehen zu Leuten. Und wenn die Leute fort sind oder wir verlassen sie wieder, wie geht es uns dann? Also, ich bin sehr dankbar. Nun ist es so, dass uns meistens ganz, ganz wunderbar geht. Warum? Weil wir fast nur noch Freunde haben. Auch wenn man eine Gemeinde hat, ist es nicht so einfach. Aber jetzt ist es so, dass man eigentlich nur noch mit Freunden Gemeinschaft pflegt und mit ganz wenigen Menschen, die destruktiv sind, die uns runterziehen. Aber in einer Gemeinde ist es leider nicht immer so. Sondern es ist wirklich wichtig, dass Gutes von uns ausgeht, dass wir einander aufbauen, dass wir dem anderen Gutes tun und möglichst nicht schaden. Also denkt darüber nach, wenn ihr was redet oder was tut, wie wird die Frucht sein? Ist es gut für den anderen? Tut es gut dem anderen? Und letztlich tut es auch dir gut. Denn wenn ich eine Atmosphäre vergifte, dann bin ich wahrscheinlich selber schon auch vergiftet. Und von daher ist es wichtig. Wir haben dann auch geredet über Ursachen von Kritik. Oft ist es Lieblosigkeit, Ärger, Neid, schlechte Gedanken oder wenn mir einer auf den Fuß getreten ist oder. Ich will mich natürlich nicht wiederholen, was ich letztes Mal gepredigt habe, aber es ist auch wichtig, dass ich mir vornehme, nicht die Schwächen bei anderen Leuten zu suchen. Ich habe festgestellt, dass Leute, die selber mit sich die größten Probleme haben, die suchen vor allen Dingen die Schwächen bei anderen Leuten, weil sie vielleicht selber unter Minderwertigkeit leiden oder Komplexe gar haben. Und wenn wir den anderen niedermachen, dann werden wir selber größer. Meinen wir, aber es ist nicht so. Wir kommen uns besser vor vielleicht. Oder wir haben Probleme, indem wir unter andere leiden und versuchen, auch das dann auf andere zu übertragen. Oder schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich weiß noch, Ingeborg hat vor vielen Jahren mal ein seltsames Kompliment gekriegt von einem jungen Mann. Der hat zu ihr gesagt, du erinnerst mich immer an meine Mutter. Nun war das leider nicht gut. Er hatte ein Riesenproblem mit seiner Mutter und nun kommt eine Gemeinde, wo eben die Leiterin ihn an seine Mutter erinnert. Und das Ergebnis war, ja, früher oder später hat das Ehepaar dann die Gemeinde verlassen. Das ist so, das ist, irgendwo war da was noch nicht in Ordnung. Ihr seht, da war was im Herzen, eine Erfahrung, die noch nicht aufgearbeitet war und die dann eben sich negativ ausgewirkt hat. Okay, es gibt es auch unter Christen, dass viel Unrecht und Ungerechtigkeit herrscht. Ihr wisst ja, die, wo mich kennen, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und bei mir kommen manchmal die Gläubigen schlechter weg wie die sogenannten Ungläubigen. Einfach, weil ich da halt auch mehr erwarte. Und wenn jemand Unrecht erlebt hat, auch von gläubigen Menschen, dann kann er auch bitter werden, dann kann er kritisch werden, weil er das Ganze nicht verarbeitet hat. Also es geht darum, Dinge gut zu verarbeiten und dass wir kein kritischer Mensch mehr werden. Natürlich dürfen wir helfen, wenn wir irgendwo sehen, dass was nicht so gut läuft. Da hat niemand was dagegen. Wir dürfen auch andere Leute zurechtbringen, aber nicht, indem wir sie nur tadeln, sondern sie an der Hand nehmen und sagen, hey, ich empfinde, du hast da ein Problem, kann ich dir helfen, okay? So ist es richtig. Der Grund oft für Kritik ist irgendwie ein Mangel an Barmherzigkeit. Und deswegen mein erster Appell, wie wir frei werden von Kritik, lebe Barmherzigkeit. In Lukas 6, 36 bis 38 können wir das lesen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Neue Genfer Übersetzung lese ich. Es ist gut, wenn wir immer wieder mal andere Übersetzungen nehmen, weil das andere, das, wenn man schon länger im Glauben ist, das raspelt man so runter. Ne? Und dann denkt man, aha, dann denkt man mehr darüber nach. Und deswegen verwende ich auch für mich persönlich immer wieder neue Übersetzungen. Also wichtig ist, dass ich erkenne, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Und versteht ihr, er hat euch ja zu Jesus Christus gezogen. Ich hoffe, die meisten. Wenn jemand noch keine intensive Beziehung zu Jesus hat, dann bitte ich, dass du das heute klar machst und sag, ja, Jesus, ich gebe mein Leben dir. Oft denken Menschen, ich bin nicht gut genug. Oder so schlecht wie ich bin, Gott, der kann ich mich nicht mögen. Da nimmt mich bestimmt nicht an. Aber ihr wisst, es ist gerade andersrum, denn der Vater im Himmel sieht in dir viel mehr Gutes als du selbst. Weißt du das? Außer du bist eingebildet, aber das bist du ja nicht, nicht? Aber deswegen sieht er viel, viel mehr Gutes in dir wie du selbst. Er glaubt an dich. mehr wie du an dich selbst. Sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich habe mich oft gefragt, was sich Gott dabei gedacht hat, mich gerade rauszuholen und mich dazu zu benutzen, das Reich Gottes zu bauen. Es war letztlich allein die Gnade, also unverdientes Geschenk Gottes und die Barmherzigkeit des Vaters. Und wenn er mich verurteilen würde oder richten würde, ja, dann wäre ich schon lange nicht mehr. Aber in seiner großen Gnade hat er mir vergeben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und auch dich nimmt er so an, wie du bist. Und weil du angenommen bist, wie du bist, und er dich nicht verurteilte, nicht richtete, sondern dir vergab, wenn du deine Sünden zu ihm gebracht hast, dann darum sollen wir auch andere Leute nicht verurteilen und sollen sie nicht richten. Wenn man mit Menschen zusammenlebt, gibt es immer Reibereien. Es gibt immer Verletzungen. Oder habt ihr andere Erfahrungen? Also Entschuldigung, vielleicht war das übertrieben mit immer, aber sehr oft, okay? Ja, aber so empfinde ich das. Denn oft wirst du angegriffen oder falsch verstanden oder andere Dinge oder Worte verletzen dich und da gilt es zu verzeihen. Die Bibel sagt, die Grundlage, damit du wirklich gesund bist und gesund wirst, ist, dass du jedermann vergibst und jedermann verzeihst, genauso wie der Vater im Himmel dir verziehen hat. Und ich kann es euch sagen, ihr habt da sehr viele Erfahrungen jetzt, jahrelange Erfahrungen. Und ich dachte, jetzt habe ich es gelernt zu vergeben. Und dann kommt die neue, nächste Lektion. Das ist wie in der Schule, wo der Stoff eigentlich immer schwieriger wird. Ne? Und so ist es auch im Glauben. Wenn wir im Glauben vorangehen, dann werden wir immer wieder neu konfrontiert werden mit neuen Ungerechtigkeiten, mit Anklagen, mit Anschuldigungen, mit Missverständnissen und so weiter. Leider ist das Positive im Leben nicht so stark vorhanden wie das Negative. Und nun heißt es in dieser Übersetzung, sprecht frei. Wenn ich jemand von Herzen vergebe, indem ich für ihn bete, dann bewirke ich einen Freispruch für ihn vor Gott. Ist das nicht gut? Und aber das Gute ist, am anderen Ende des Seils bist nämlich du. Du wirst nämlich auch frei. Wir binden uns an andere Menschen durch negative Erfahrungen und durch Unvergebenheit. Wir sind miteinander unselig verbunden. Da ist die Frau oder der Mann, der jetzt zum dritten Mal heiratet und er hat die erste oder sie die erste Ehe noch nicht verkraftet und ein dickes Seil verbindet die Person mit der Person der ersten Ehe. Und da schleift sie durch. Schon bei der zweiten Ehe war das Seil im Weg und jetzt ist ein zweites Seil dazugekommen, zweite schlechte Erfahrung. Und jetzt nun wollen die beiden glücklich werden bei der dritten Ehe. Sind aber schon mit zwei Seilen gebunden an andere Menschen. Und so kann es auch andere Sachen geben. Ob das schlechte Erfahrungen sind mit der Firma. Ich kenne Leute, die haben ihr Leben lang nur schlechte Arbeitgeber. Das ist komisch. Die finden immer einen schlechten Arbeitgeber und sind schon bei der 10. Firma oder bei der 15. Und natürlich waren immer die anderen schuld. Hm? Klar, kennt ihr, gell? Komisch, dass die immer die Schlechten erwischen. Hm? Ja, darum ist es wichtig, dass man vergibt, dass man frei wird von diesen Dingen. Dann kann Gott dir auch wieder einen guten Arbeitsplatz geben. Ich kenne das. Ja, die Leute kommen ja oft auch zu uns und wir sollen schnell helfen, schnell beten oder Gott. Aber der ist auch immer so langsam, gell? Das ist das Problem. Ja, der wirkt auch nicht immer so schnell, aber vielleicht liegt es auch an unserer Vollmacht im Gebet. Ne? Nein, ich denke daran, dass die Leute nicht richtig vergeben haben, nicht richtig barmherzig sind, nicht frei sind, weil sie noch aneinander gebunden sind. Und deswegen sprich den anderen frei, indem du ihm vergibst im Gebet und ihn segnest. Und ich bete immer so, Herr, vergib du dieser Person, wie du mir vergeben hast. Auch ich will vergeben und ich segne ihn. Und dann wünsche ich ihm Gutes. Wie viel Schlechtes haben wir schon andere Leute gewünscht? Welchen schlechten Ausspruch schon über andere getätigt? Weißt du, dass deine Worte dich selber treffen? Das ist ein Problem. Deswegen sagt die Schrift auch, wir sollen segnen und nicht fluchen. Also Gutes übereinander reden und nicht Schlechtes. Denn das Schlechte, das ich dem anderen wünsche, trifft mich selber. Und so sollten wir auch Gutes tun, großzügig sein, auch in Finanzen. Ich habe mit Freuden gehört, dass die Finanzen bei euch gut laufen. Das ist ein gutes Zeichen für eine gute Gemeinde. Was hat ein älterer Kollege gesagt? Der ist 20 Jahre älter wie ich. Der hat gesagt, Willi macht über Finanzen keinen Kopf. Denn wo Glaube ist, ist auch Geld. War ein Evangelikaler, Erzevangelikaler, den ich sehr schätze und den ich heute auch noch besuche. Also ihr seht, wo Glaube ist, wo Barmherzigkeit, wo Güte, wo Gnade ist, wo man großzügig ist, ist man auch großzügig im Geben. Dann sagst du, ja, ich habe aber nicht so viel oder bei mir reicht es nie. Ich sage dir, warum das bei dir nicht reicht, weil du geizig bist. Und wer wenig gibt, wird auch wenig bekommen. Ja, das ist ein Prinzip. Nicht nur die Reichen sind geizig, auch die Armen, habe ich festgestellt. Ja, denn gib mal mehr, schau nicht nur auf dich, mach das aus mit Gott. Darüber könnten wir ein anderes Mal reden, habe aber ich schon einige Erfahrungen. Darum sei großzügig im Vergeben, im Loslassen und auch großzügig beim Finanzen geben. Sei gnädig, barmherzig, denn so barmherzig und gnädig, wie du mit anderen umgehst und so großzügig, so geht auch Jesus mit dir um. Stimmt's? Und wenn wir eng sind, dann könnte es sein, dass Gott auch eng uns gegenüber ist. Das Vaterunser heißt ja, vergib mir meine Schuld, wie auch ich bereit bin, anderen Menschen ihre Schuld zu vergeben. Also, das ist wichtig. Und wenn ich innerlich gereinigt bin, dann bin ich auch nicht mehr so kritisch. Dann bin ich innerlich großzügig, weil ich weiß, ich habe einen großzügigen Gott, gehe ich mit anderen Menschen großzügig um. Und ich kann es euch sagen, auch ich hatte unterschiedliche Chefs schon in meinem Leben, aber ich denke an einen Chef, also da war ich noch Lehrer in der Schule, der war großzügig und dafür danke ich ihm heute noch, obwohl er schon lange tot ist. Diese Großzügigkeit hält mich und hält ihn in guter Erinnerung. Und das ist gut. Und darum will auch ich großzügig werden in allen Dingen. Das Zweite, wenn ich also lerne, Barmherzigkeit und Gnade zu leben, dann versuche ich auch mit allen Menschen Frieden zu haben. Es ist wichtig. Wer Frieden hat, der muss nicht kritisch sein. Der muss auch nicht zynisch sein. Übrigens, zynische Menschen, die denken manchmal von sich, sie werden besonders begabt und heute ist vielleicht sogar in, aber ich finde zynische Menschen schlimm. Da ist immer was Beißendes da. Da ist immer was Kritisches da. Und da ist immer auch was sie bei dir oder bei anderen auszusetzen haben. Aber so ist Gott nicht. Und so kommen wir an die nächste Bibelstelle im Hebräer, wo ich eben schon festgestellt habe, dass wir das unbedingt lernen müssen zu leben. Für manchen, der hört die Botschaft vielleicht schon öfters oder hat sie schon öfters gehört und ist ihm nichts Neues, dann mach so wie ich, lerne sie zu leben. Also hören und gehört haben wir schon viel, tun wir viel. Aber mit dem Umsetzen, da braucht es Jahre. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bis man dann etwas umsetzt. Und so heißt es im Hebräer 12, 14 bis 16, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich gehe da mal am besten Vers für Vers durch, weil da ist so viel drin. Also wir sollen uns mit ganzer Kraft um Frieden bemühen gegenüber alle Menschen. Wann habe ich eigentlich Frieden mit einem anderen Menschen? Was denkt ihr? Das ist relativ einfach. Wenn ich an jemanden denke oder die eine andere Person begegnet mir, kommt mir in den Sinn, wenn es dann in mir ganz ruhig und entspannt bleibt, dann habt ihr Frieden mit dieser Person. Wenn es aber in der Magengegend zieht oder wo es auch immer bei euch zieht, ne, das ist scheinbar bei allen Leuten unterschiedlich oder es brodelt irgendwo, kennt ihr das? Das ist wie wenn einer eine Flamme unter ein Gefäß tut, ne, da fängt was an zu brodeln, dann seid ihr noch nicht in Frieden. Oder ihr seht, da hinten kommt er, wo ist die nächste Tür? Oder wie kann ich eine Begegnung umgehen? Ich muss zu meinem Schandwesen sagen, es ging mir Anfang, wann war das eigentlich? Ja, war das Anfang August irgendwann? Ja, ich glaube, es war Anfang August, war ich irgendwo im Vortrag und ich habe von weitem jemanden gesehen und dachte, nee, da habe ich jetzt keine Lust, dem zu begegnen. Was heißt das jetzt für euch, weil ihr ja gut aufgepasst habt? Ah, ich habe eine Hausaufgabe von mir. Ja? Aber als ich dann nach Hause ging, der Heilige Geist hat mir es natürlich sofort gesagt, dass es nicht so das Richtige wäre. Und seither bete ich für die Person noch viel mehr wie seither. Ich bete so lange für die Person, bis ich ganz entspannt dieser Person begegnen kann. Ja, ich hoffe, dass ich schon so weit bin, wird sich zeigen, wenn der Nächsten begegnen. Also ihr seht, ich mache das selber, weil ich will nach diesem Wort Gottes leben. Ich will alles daran setzen, Frieden zu haben mit jedermann. Natürlich, warum gehen wir den Leuten aus dem Weg? Wahrscheinlich, weil sie uns Böses getan haben, uns Unrecht getan haben, vielleicht Lügen über uns verbreitet haben oder Verleumdung. Gibt's das? Unter Christen? Tja, gebt selber die Antwort. Ja, im Neuen Testament wird oft davon geredet, der Paulus schreibt es fast in jedem Brief, belügt einander nicht, sondern sagt die Wahrheit. Aha. Warum hat er das geschrieben? Weil die damals dasselbe Problem hatten wie wir heute. So ist es halt. Okay, also vergebe ich wieder, segne ich wieder. Wenn es hier heißt, ein geheiligtes Leben zu führen oder alte Übersetzungen sagen, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen oder ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen, dann ist das eine ganz, ganz ernsthafte Sache. Was heißt denn Heiligung? Heiligung ist was Einfaches eigentlich und doch was fast Unerreichbares. Nämlich heilig ist allein Gott, der Allmächtige. Jesus sagt sogar, nur der Vater im Himmel ist gut. Also Gott selber ist heilig und bei ihm gibt es überhaupt nichts Dunkles. Keine Veränderung des Lichtes heißt dort. Also Gott selber ist heilig. Und wenn wir Heiligung leben sollen, dann heißt es, dass sowohl mein Geist wie meine Seele wie auch mein Körper Gott gehört und geweiht ist. Und das ist nicht ganz einfach. Das heißt zu Deutsch, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus oder Jesus ähnlicher werden. Also wenn ihr im Neuen Testament, und ich denke, ihr lest ja täglich eure Bibel, denn weil sonst wird es schlecht mit der Heiligung aussehen, denn ohne das Wort Gottes, ohne den Geist Gottes werden wir nicht verändert. Wisst ihr das? Das ist wichtig. Und dann werdet ihr lesen von Jesus, wie er sich verhalten hat. Und so ungefähr sieht ein geheiligtes Leben aus, wie Jesus es gelebt hat. Also das ist der Maßstab. Und dann werdet ihr merken, dass ihr es nicht packt und ich auch nicht. Aber ihr könnt dann beten und sagen, Herr, verändere meinen Charakter, verändere mein Verhalten, verändere mein Denken, verändere mein Sprechen, verändere meine Gefühle. Ja, verändere sogar die Bedürfnisse meines Körpers. Denn der Körper muss auch unter die Herrschaft Jesu. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Da fiel mir doch ein, dieser Traum, den der Gründer der Heilsarmee hatte, William Booth. Übrigens, wenn er mal eine Autobiografie von ihm erwischt, bitte lest sie. Ich habe einen Teil jetzt gelesen, ich habe aber noch eine dickere Autobiografie von ihm, Gründer der Heilsarmee, der spricht für sich. Lest solche Dinge, dann lernt ihr. Auf jeden Fall hatte er einen Traum und das Dumme war, er wusste gar nicht, dass er geträumt hat, sondern er dachte, er ist wirklich gestorben. Und so war es auch im Traum. Er hat diese Erde verlassen und war aus seinem Körper raus und wurde dort im Himmel mehr oder weniger herzlich empfangen. Und er dachte, ja sag mal, sind die überhaupt nicht auf mich eingerichtet, weil keiner hat sich um ihn so gekümmert. Da stand er im Himmel rum, irgendwo in der Eingangshalle, so sag's mal ganz locker. Und er dachte, wenn Jesus wird ja irgendwann mal auftauchen und mich willkommen heißen. Gell? Stattdessen sind so andere Gestalten aufgetaucht, das waren wohl gläubige Menschen, die dann gekommen sind und die mit ihm geredet hatten. Und einer, das war so einer aus der Nachbarschaft. Und der sagt, ach, auf dich habe ich schon lange gewartet. Ich will nämlich wissen, wie es meinem Sohn geht. Der wohnt doch bei dir in der Nachbarschaft. Das ist doch der alte Säufer, das ist mein Sohn. Aber leider habe ich so viel gebetet für ihn, er hat sich noch nicht verändert. Aber du hast ja bestimmt mit ihm schon gesprochen. Und hast ihm gesagt, dass Jesus ihn annimmt und dass er ihn verändern kann. Er hat sich nur um sich selber gedreht und dass es ihm gut geht mit Jesus und dass er ein gutes Leben hatte. Natürlich hat er da nichts von Jesus erzählt den anderen Leuten. Und so hat er noch ein paar Gespräche und er sah immer älter aus im Himmel, ne? Weil er nicht einem einzigen von Jesus erzählt hat und niemand zu Jesus gebracht hat. Wie viel durftet ihr schon zu Jesus bringen? Wenn euch das nicht gefällt, dann bitte verändert es mit seiner Hilfe. Auf jeden Fall dachte er, na, es wird anders, wenn Jesus kommt. Und dann sah er von Weitem Jesus kommen mit einer Schar von Heiligen. Und er dachte, ach, endlich treffe ich Jesus im Himmel. Endlich heißt er mich willkommen. Dann kam Jesus immer näher. Es wurde ihm immer unheimlicher. Und Jesus hat ihn gar nicht beachtet. Da dachte er, oh, wo bin ich denn? Der beachtet mich gar nicht. Der heißt mich gar nicht willkommen im Himmel. Sondern Jesus hat sich um jemand anders gekümmert und ging wieder weg. Und er stand ganz verloren im Himmel. Und da hat er ganz verzweifelt geschrien, hat gesagt, also Herr, wenn ich irgendwo nochmal auf die Erde komme, dann verändert sich mein Leben. Und da ist er aufgewacht. Und er hat mit diese Erde beeinflusst wie kaum einer. Er hat nachher zu Hunderttausenden gesprochen, hat soziale Ungerechtigkeit, das war 1850 bis 80 oder so, wo er gelebt hat, Ungerechtigkeit hat er gemacht, hat sogar Fabriken gegründet und Waisenhäuser, also alles Mögliche, um zu helfen und hat unwahrscheinlich im Segen gewirkt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wer ist dein Herr? Jesus. Also ehrlich gesagt, in den Himmel zu kommen und keine Beziehung mit Jesus zu haben, das ist doch wohl die größte Strafe nach der Hölle, oder? Über diese Dinge wird nicht oft gepredigt, ich weiß es. Es wird alles so locker und leicht heute gesehen, aber die Sache ist ernstlicher, wie wir glauben. Also diesen Satz kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. Und deswegen möchte ich gern Jesus immer ähnlicher werden. Möchtest du es auch? Dass du ihm immer ähnlicher wirst? Dass da nichts mehr da ist, das dich von der Gnade Gottes trennt? Und jetzt lesen wir weiter und da werden wir dann hineingenommen, wie wir Heiligung leben können. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde mit in Mitleidenschaft gezogen. Wow! Also, es ist so wichtig, die Bibel sagt, dass wir uns als Christen zur Giftpflanze entwickeln können. Wow! Wow, wow! Andere Übersetzungen sprechen von Bitterkeit oder von einer bitteren Wurzel, aber ich finde die Übersetzung ganz hervorragend. Weißt du, was du machst mit einer Giftpflanze? Also ich weiß, was ich da mache. Ich gehe ja aus dem Weg. Hm? Ich will mich ja nicht vergiften, oder? Genauso wie man hört von giftigen Tieren, Quallen oder was es alles gibt, oder Schlangen. Ja, da klar, da machen wir einen Bogen rum. Hm? Vor Giftpflanze auch. Kann es sein, dass es in den Gemeinden Giftpflanzen gibt? Wow. Aber schlimm wäre es, wenn ich selber die Giftpflanze wäre. Ich muss euch sagen, und das macht mich sehr, sehr traurig, ich weiß um berufene Männer und Frauen Gottes, die im Laufe der Zeit Giftpflanzen wurden. Die haben nicht nur selber ihre geistliche Vitalität und Begeisterung für Jesus verloren, sondern die, die sich ihnen angeschlossen haben, die wurden auch vergiftet. Da findest du auch kaum mehr ein geistliches Leben. Da gibt es keinen Fortschritt nach 10 Jahren. Und wenn du ihnen begegnest, dann denkst du, du begegnest einem Kühlschrank. Unterkühlt. Da ist kein Leben da, da ist keine Wärme da, da ist keine Herzlichkeit da. Ja klar. Also passt auf. Wir müssen allen Menschen vergeben, weil sonst entsteht in uns Bitterkeit. Diese Bitterkeit, die vergiftet uns selber und andere mit. Und diese Leute sind ganz besonders kritisch, glauben wir es. Die sehen überall die Fehler bei den anderen und sie vergiften ihre Umwelt. Wir selber haben das erlebt. Also wenn Giftpflanzen auch in einer Gemeinde sind, dann hat es katastrophale Auswirkungen auf die Gemeinde und auch auf die Leiterschaft. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt gerade hier zu Beginn eures neuen Gebäudes, wenn ich das jetzt predige. Und es ist wichtig, dass nicht die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen wird, heißt es hier. Ja? Aber das, ich kann es euch sagen, ich bin jetzt über 40 Jahre gläubig und ich muss leider sagen, dass diese schlechte Reden den anderen schlecht machen, verunreinigt die andere am Anfang und es ist wie eine ansteckende Krankheit, wie AIDS. Oder schlimmere Krankheiten, oder wie Krebs, oder was es alles noch gibt, Ebola. Diese ansteckenden Krankheiten machen andere krank, und zwar tödlich krank. Eine andere ansteckende Krankheit ist heute auch zu leben, wie alle leben, wie die Welt. Unmoralisch, treulos. Und die Leute sind leichtsinnig, oberflächlich, das ist die andere Seite. Aber ach, die Alten, die sind viel zu eng. Aber wir haben heute die neue Freiheit. Wir leben die neue Freiheit. Aber die haben doch keine Ahnung, wie gnädig unser Gott ist und wie liebevoll, dass er ist. Ja. Und dann wird das Wort Gottes nicht mehr so genommen, wie es geschrieben steht. Dann wird es oberflächlich genommen. Man geht mit Weisungen oberflächlich um, man nimmt keine Korrektur mehr an. Auch Prophetien, man lacht vielleicht drüber und sündigen, was ist schon? Jesus vergibt wieder. Und das ist auch eine Giftpflanze, eine andere Art von Giftpflanze, nicht nur Unvergebenheit, sondern wenn andere Leute verführt werden. Und ich meine, ich bin ja ziemlich unterwegs, auch national, international und kriege ziemlich viel mit, was auf der Welt läuft. Aber diese Lehren, alles locker und leicht zu nehmen mit der billigen Gnade, die sind weltweit verbreitet. Weltweit. Und sie kommen auch schon nach Deutschland. Von daher, wenn Leute sagen, aha, kannst du nicht, brauchst du nicht zu eng nehmen. Angefangen bei Musik, bei Medien, beim Internet und so weiter und so fort. Ja, Gottes Gnade bleibt immer. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, außer einem. Und ihr wisst, was das ist? Sünde. Sünde trennt uns immer noch von der Liebe Gottes. Nicht nur früher, sondern auch heute. Also, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes wieder ernst nehmen und es umsetzen in unserem Leben. Verzeiht mir, wenn ich da so eindringlich werde, aber wie gesagt, ich habe da schon so viele Erfahrungen. Aber durch Vergebung und dass wir selber auf uns achten, wie wir uns selber entwickeln, dadurch kommen wir doch Jesus immer näher und werden auch ihm ähnlicher. Die letzte Bibelstelle, Matthäus 7, greift dasselbe nochmals auf. Da möchte ich aber noch einen anderen Schwerpunkt kurz noch herausholen. Und zwar, ich habe es gleich, Lukas 7, 1 bis 5 wird das Ganze nochmal wiederholt. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Denkt mal einen Augenblick darüber nach. Ihr werdet jetzt gestorben und ihr würdet vor Jesus stehen. Wir alle müssen Rechenschaft ablegen vor dem Thron Gottes, wie wir gelebt haben. Die eine, Richterstuhl Christi wird es genannt, die eine, die bekommen Lohn und ja, manche bekommen nicht mal ewiges Leben, sondern müssen in die ewige Verdammnis. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir auf der Seite sind, die Lohn empfangen. Wie möchtet ihr gerne, dass Jesus euch beurteilt? Möchtet ihr gerne, dass er großzügig zu euch ist? Dass er auch die kleinen Dinge, die ihr gut gemacht habt, dass er die erwähnt und sagt, oh, super. Oder nur die paar guten, großen Sachen? Wollt ihr, dass er euch großzügig oder eng beurteilt? Also ich weiß, was ich will. Möglichst großzügig. Also sagt die Schrift, dann geh auch mit den anderen so großzügig um. Weil wenn du großzügig mit anderen Menschen umgehst, sagt die Schrift, geht Jesus mit dir auch großzügig um. Du wirst es erleben. Das ist so. Außerdem sind diese Menschen ich finde einfach, die sind angenehmer. Aber nicht jeder kommt so großzügig auf die Welt, gewiss. Wir sind unterschiedlich. Die Großzügigen haben vielleicht dann auch manchmal Probleme mit der Heiligung, kann auch sein, aber hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber wir sollen auf jeden Fall großzügig mit anderen umgehen und sie nicht so eng beurteilen. Ich weiß, wir haben jemanden kennengelernt und eigentlich dachten wir, wir könnten den Menschen helfen. Aber das Resultat war, sie haben nur gesucht, was ihnen bei uns nicht gefällt. An unserem Internetauftritt, der ja sowieso nicht so überragend ist, weil wir legen da keinen großen Wert drauf, oder anderen Dingen oder Verbindungen. Und da kam Kritik. Und jetzt können wir leider einander nicht mehr helfen. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Genau, das möchte ich gern. Also, wenn wir rauskommen wollen aus einem falschen kritischen Wesen, dann hängt das zusammen mit einer Willensentscheidung. Ich entscheide mich ab heute, niemand mehr zu verurteilen oder zu richten. Ich entscheide mich mit der Hilfe Jesu, gut über alle Menschen zu denken und gut über sie zu sprechen. Ich entscheide mich, barmherzig und großzügig zu sein mit der Hilfe Gottes. Und ich will die Messlatte hochsetzen, wie man sagt, großzügig sein. Ab heute will ich keine Fehler mehr oder Schwächen mehr bei anderen Menschen suchen oder Mängel. Denn ich will nicht blind sein gegen mich selber. Denn je blinder die Menschen gegen sich selber sind, desto mehr sehen sie die Fehler bei anderen oder schauen sie auf die Fehler bei anderen. Wisst ihr warum? Weil man dann die eigenen Schwächen rechtfertigen kann und sage, ha ja, aber so schlecht wie der oder die bin ich aber noch lange nicht. Kennt ihr das? Aber man kann sich da entscheiden für das, wirklich für das Gute. Und entscheide dich, kein Splittersucher zu sein. Also Splitter, das ist die Fehler bei den anderen. Sei ganz ehrlich. Ein Sprichwort heißt, kehr erst mal vor deiner eigenen Tür. Steht nicht in der Bibel, aber könnte in der Bibel stehen. Nicht? Genau. Geh erst mal vor deiner eigenen Tür, werde da ehrlich zu dir selber. Beschäftige dich nicht so sehr mit anderen Menschen, sondern beschäftige dich mit Jesus Christus. Beschäftige dich mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Pfleg Gemeinschaft mit ihm. Kümmere dich selber um eine gute Gottesbeziehung. Das ist das Wichtigste, dass du ganz nahe bist bei Jesus. Wisst ihr, Johannes war früher ein Donnersohn. Das heißt, er war wahrscheinlich aufbrausend, vielleicht sogar jähzornig. Und nachher lag er mit seinem Kopf an der Brust Jesu. Das scheint ihn verändert zu haben, ne? Wenn man seine Evangelien oder Briefe liest. Ja, werde zu einem Johannes in diesem Fall, sanftmütig. Und du kannst ja auch beten, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Und öffne mir die Augen, dass ich die anderen sehe, wie du sie siehst. Nicht nur ich mich selber, mit mir fängt es an, und dann die anderen, wie du sie siehst. Zeig du mir's im Umgang mit den Nächsten. Ein kleines Beispiel noch zum Schluss. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich Anfang September in Vietnam, habe viel erlebt, wurde auch wieder trainiert in vielen Dingen, auch in diesen Dingen, nie böse zu sein, kein böser Gedanke, nichts Schlechtes, wenn nachts 2, 3, 4 Uhr rumkragelt wird im Hotel und ich um 6 Uhr aufstehen muss. Und ich habe im Schnitt 3 bis 5 Stunden nur geschlafen, jede Nacht 12 Tage. Und dann werden die Nerven dünn, natürlich. Und dann brauchst du wirklich auch viel Kraft. Und ich habe das eingesetzt und habe das umgesetzt, was ich nun euch predige. Ich habe halt gebetet. Kein schlechter Gedanke, nichts mehr, nichts mehr. Das Resultat war, dass mit der Eigentümerin des Hotels, wir waren immer noch so fröhlich am anderen Morgen, mit hängenden Augen, aber fröhlich irgendwie, haben wir sie gegrüßt, dass wir Freundschaft geschlossen haben und dass wir ihr das Evangelium weitergeben konnten. Auch in Schrift. Ganz wunderbar, ganz toll. Und auch das Letzte, ich war dann in Frankfurt, wollte meinen Rucksack packen, dachte ich, ah, wo gibt es einen freien Platz? Ah, da gibt es einen freien Platz. Schaue ich geschwind auf und da habe ich gemerkt, irgendwie schaue ich anders. Vor mir steht eine junge Muslimin, mit Kopftuch natürlich, und ich kram gerade so in meinem Rucksack und ich habe immer ein Neues Testament dabei, weil ich möchte es eigentlich immer jemand geben und es war seither keine Gelegenheit. Und ich sah doch diese traurigen Augen dieser jungen Frau. Und diese traurigen Augen, das hat mir wehgetan im Herzen sofort. Und ich weiß nicht, das muss Jesus gewesen sein, der hat sofort ein Gespräch mit ihr angefangen durch mich. Und da habe ich einfach so, naja, guten Tag gefragt und so und habe gefragt, ob sie Deutsch kann. Ja, ja, kann sie Deutsch. Ja, ob sie auch Deutsch lesen kann. Ja, ja, kann sie auch. Ach, habe ich gesagt, ich habe ein wunderbares Buch über Gott für mich da. Das nehme ich immer mit, wenn ich auf Reisen bin. Und das hätte ich jetzt übrig und ich würde es Ihnen gern schenken. Und natürlich, ich bin immer noch schnell in meinem Alter schon, hat sie es vor der Nase gehabt. Gell? Und sie hat es genommen, hat rumgeblättert. Da war auch so ein Bericht von Muslim, der zum Glauben kam, vorne drin. Ah, hat sie gesagt, okay. Gut, nehme ich, Dankeschön. Bitteschön, habe meinen Rucksack in Ordnung gebracht und habe dann noch gesagt, ah, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen. Und sie sagt, tschüss. Und sie war schon verändert. Sie war schon verändert. Die Bedrückung war schon weg von ihr. Sie hat ganz freundlich tschüss gesagt zu mir. Vielleicht treffe ich sie mal oben. Ihr versteht, mit den Augen Jesu sehen. Ich kann da nichts dafür, aber mit den Augen Jesus sehen. Und so müssen wir lernen, alle Leute anzusehen. Ich war jetzt bei der Holy Spirit Night auch und da habe ich gesehen, wie die jungen Leute hier vor Jesus getanzt haben und gerappt haben und so. Und obwohl ich bald 70 werde, ich habe mich so gefreut. Warum? Weil das wollte ich. Ich wollte, dass sie vor Jesus tanzen und nicht mehr in den Diskotheken. Das war ja sowieso der Beginn dieser Holy Spirit Night auch bei uns in unserer Gemeinde. Ihr seht, mit den Augen Jesu sehen, mit den Augen Jesu empfinden, das ist wichtiger. Dann sind wir barmherziger, gnädiger, liebevoller, milder, sanfter, verständnisvoller, hilfsbereiter. Ach, kurz gesagt, einfach göttlicher. Und das wünsche ich euch. So setzt du durch Güte und Liebe die Gnade Gottes frei in deinem Leben und da wirst du gesund und andere auch. Und du wirst noch mehr Freunde bekommen wie seither. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Lektionen, die ich auch selber durchleben darf. Herr, und wir sind nicht hier zusammen, um irgendwie auf jemand anders mit dem Finger zu zeigen, sondern wir sind hier versammelt, um deine Gnade, Herr Jesus Christus, um die Vergebung unserer Schuld und Sünde zu empfangen, dein Wort zu hören, dass du uns verändern kannst, dass wir immer dir ähnlicher werden, Herr Jesus. Ich weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft können, aber die Kraft des Geistes kann es. Und die Kraft deines Wortes. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind und großzügiger, vergebensbereitschafter gegenüber anderen. Aber Herr, wir haben auch gehört, dass wir dein Wort ernst nehmen müssen, nicht oberflächlich sein, damit wir verändert werden. Und so danke ich dir, dass du heute Morgen zu uns allen irgendwie gesprochen hast. Und bei Einzelnen hast du auch diese Giftwurzeln, hast du begonnen herauszuziehen und du wirst sie ganz rausziehen und wir werden segnende Menschen sein. Menschen, die vergeben und mit denen man gern Gemeinschaft hat. Ich danke dir. Herr, ich wünsche mir das für die ganze Gemeinde hier, damit die neuen Leute, die kommen werden, dass sie fröhlich aufgenommen werden. Nicht mit kritischen Augen, sondern mit einem offenen Herzen. Ich danke dir. Mit der Liebe Jesu einfach. Bitte dich auch, dass der Raum sich füllt mit Flüchtlingen, die zu dir finden. Herr, die zu dir finden und hier erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, verändert werden. Herr, ich danke dir. Und dazu segne ich diese Gemeinde auch, dass sie mit deinen Augen sehen und dass sie mit deinen Händen anpacken, wo es gilt. Danke, dass du unser Denken und unser Reden veränderst und dass alles Gift rausgeht aus uns. Ich preise dich, Herr, für dein Blut, das gute Gegengift. Dein Blut beinhaltet Leben und Entgiftung. Und so kommen wir mit allem, was uns bedrückt, auch mit Schuld und Sünde, zu dir, wenn wir jetzt in der Stille beten. In dem Namen Jesu sage ich dir die Vergebung deiner bekannten Schuld und Sünde zu. Du bist frei davon im Namen Jesu. Das Blut Jesu hat dich reingewaschen und er selber hat die Wurzeln in dir entfernt, sodass du jetzt einen guten Herzensboden hast und gute Frucht bringen kannst. Dein Leben wird sich verändern. Du wirst Jesus immer näher kommen und eine innige Liebesbeziehung zu ihm haben. Und er wird sich in deinem Leben verherrlichen. Er wird dich segnen und du wirst ein Segen sein. Amen.
Geschwister, ich muss jetzt